Moin, moin!
Moin, moin!
So, ja. Bex hört sich dieses Mal ein bisschen anders an. Wir haben heute mal ihn per Telefon zugeschaltet.
Also, ich, komm,
ja, mal schauen,
also,
wie flüssig das läuft.
Ja, tatsächlich bin ich dieses Mal telefonisch am Start und würde auch gern dabei sein. Das ging leider nicht ad personam. Olli ist krank und wir halten die Covid-Bestimmungen natürlich für ganz ernst. Ich glaube nicht, dass Olli Covid hat, aber wir wollen
Gerade
natürlich.
Test reingegangen, ist tatsächlich negativ. Aber da Bex jetzt auch gerade noch eine Reise hat und ich ihm ungern eine Erinnerung von hier mitgeben wollte. Und das würde auch erklären.
Obwohl ich gerne Erinnerungen habe.
Bromance. Ja, und es kann sein, dass ich ein bisschen nasal klinge. Mich hat es irgendwie ein bisschen erwischt. Aber gut, es ist ja praktisch, dass ich da beruflich was mache, wo ich mir ein bisschen helfen kann. Genau, also als Thema haben wir heute uns mal rausgesucht, das Examen, das letzte schriftliche, die zweite ärztliche Prüfung, wie sie auch mittlerweile geschimpft wird, und dann nachher, was danach kommt, das praktische Jahr mit Wahlfach und den Tertialen. Und ja, ich würde sagen, da du es zuerst geschrieben hast, fang du doch mal an, wie du dich damals auf das zweite Staatsexamen vorbereitet hast, Bex. Kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie das für dich war.
Naja, also es war ein Examen, was tatsächlich in einem flüssigen Übergang von Klausurenphase in Prüfungsphase ging. Und ja, es war natürlich, zu meiner Zeit war es so, dass die schriftliche und mündliche Prüfung nach dem PJ stattgefunden hat. Und
du warst die erste Generation, oder? Die das separiert hatte.
Nee, du warst auch die Generation, die das separiert hatte, oder wie war das?
Nee,
oder
wir beide haben vor dem Examen das Schriftliche geschrieben.
Vor dem PJ.
Vom PJ und nach dem PJ mündlich. Vorher war es ja so, also der Shifty hatte noch beides, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem PJ.
Ich meine, bei mir war es nämlich auch so gewesen, aber ich möchte nicht lügen.
Sehr gut, dass wir uns da so straight sicher sind. Ich meine, ich bin mir deswegen sicher, weil ich meine, dass ich dich und Baki mal nach dem zweiten schriftlichen Tag abgeholt, nach dem dritten schriftlichen Tag abgeholt habe und wir uns dann die Lampen richtig angezündet haben. Und da hast du gerade erst dein PJ begonnen.
Ja, aber tatsächlich, oh mein Gott, wie war das denn? Ja, also schön, dass wir darüber berichten wollen und eigentlich jegliche Erinnerung gerade verflöten geht. Aber ja, also sagen wir mal, es ist...
Warte, wir gucken es doch gerade einfach mal. Hammer-Examen. Wofür haben wir denn Internet auch hier? Hammer-Examen. Man sieht, wir sind wunderbar vorbereitet. So, Hammer-Examen, da findet man es, aber nach PJ, da kam gerade nur erstmal Nachteile,
ja,
nur Nachteile.
Aber solange du suchst, kann ich ja noch dazu erzählen.
Ja, genau.
Wie es da natürlich war für mich, als ich hatte ja das Schriftliche, war was ganz anderes als das Mündliche. Das Schriftliche läuft ja natürlich über Multiple-Choice-Fragen, also im Prinzip ähnlich wie das Physikum. Und da wird man über die ganzen klinischen Fächer gefragt, die ja von Pathophysio bis über klinische Fächer sowie Kardiologie, innere chirurgische Fächer, alles kommt mal dran, mal in größerer Vertretung, mal in kleinerer Vertretung. Deswegen kreuzt man sich da durch. Ich hatte damals für die Vorbereitung mich mit dem Amboss vorbereitet. Das ist so ein, ich glaube, das ist jetzt auch eigentlich relativ gut bekannt.
Ja.
Das ist so ein Kreuzprogramm, womit man letztendlich im Karteikartensystem sich das Wissen aneignen kann. Und ich halte das eigentlich auch für eine sehr gute Option oder sogar die beste Option dafür zu lernen. Ich hatte auch diese All-Ex-Reihe, das ist so eine Buchreihe, die ganze Klinik umfasst. Und das war tatsächlich, die hatte ich dann zur Hälfte durchgehauen und dann irgendwann gemerkt, dass die spezifischen Fragen kann man zwar damit beantworten, aber tatsächlich mit den, wenn man die Fragen vor sich hat oder die Modi, wie die Fragen gestellt werden und die Art und Weise, wie die Fragen davor kommen, scheint das doch die bessere Art zu sein, sich auf die Prüfungsmodalität da einzustellen. Ja.
Mir fällt gerade eine andere Sache ein, wie wir das ganz schnell klären können. Ich weiß ziemlich genau, dass du 2014, 2014 fürs Schriftliche gelernt hast. Weil da
Okay, ja,
kam.
das ist dann nach dem PJ.
Nach dem PJ, okay. Weil das war,
Ja,
also.
2014 war ich mit dem war ich mit dem PJ durch.
Okay, und
Also
wann.
nee, beziehungsweise 2014 habe ich meine Approbation bekommen.
Okay.
Dezember oder Oktober oder Ende des Jahres 2014 hatte ich meine Approbation bekommen. Eine mündliche Prüfung hatte ich auf jeden Fall zu seiner Zeit um den Zeitraum herum. Also auch,
Ja, dann
und
muss das,
dann
dann haut das ungefähr hin, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du. Dann war das tatsächlich, dann habe ich Bullshit erzählt. Ich hätte schwören können, dass du noch, dass du auch schon die zweite Generation warst, die die quasi vor dem PJ das hatte. Aber gut, haben wir erstmal 6 Minuten Zeit damit totgeschlagen.
Ach nee, wir haben ja kurz darüber erzählt, letztendlich, wie das da abläuft mit dem Hammer-Examen. Und tatsächlich finde ich das aber jetzt gut, so wie es jetzt ist, dass man vor dem PJ das
Ja.
schriftliche Examen hat, weil man tatsächlich da inhaltlichen Background bekommt. Und das weiß ich von mir, dass ich natürlich viele Aha-Momente nach dem PJ hatte, nachdem ich dafür gelernt habe. Und man, klar, man kann auch während des PJs oder man sollte auch während des PJs sich vorbereiten und lernen und fachlich sich mit den Themen inhaltlich auseinandersetzen, aber das tut man nicht in dem Ausmaß, wie wenn man gerade eine Prüfung vor der Nase hat. Zumindestens unser eins. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der da ja auch während des praktischen Jahres sich eigentlich so gut wie für das schriftliche und mündliche Examen vorbereitet. Aber der Regelfall ist so, dass man nur unter Druck gut arbeitet.
So sieht's aus.
Das wäre auch so meine Einschätzung, um ehrlich zu sein. Naja.
Aber ich sehe gerade, du hast vollkommen recht, weil ich sehe vom 29. August ein sehr lustiges Bild von uns besoffen in Münster gerade aufploppen. Und da warst du schon August in Münster und du hast ja im Winter Examen gemacht. Das heißt, dann hast du Dezember 2014 Examen gemacht und dann. Ja, hast du auch vorher gelernt. Aber stimmt, ja, hast recht, vollkommen.
Ja, haben wir ich glaube nicht, dass wir in Münster gefeiert haben. Dann muss das irgendwo in
Nein, nein, nein,
Köln-Bonn
nein,
die Ecke gewesen sein.
wir hatten, nee, das 2015 war ich definitiv dich in Münster
Ah,
besuchen.
okay, ja,
Aber wir haben in
das.
Münster gefeiert. Ich weiß nämlich noch nach dem mündlichen, dass ich dich da abgeholt hatte.
Ah, okay. Ich erinnere mich.
Aber dann tatsächlich ist es, genau, von der Erzählensweise vielleicht dann doch nochmal ein bisschen anders aus unseren Blickwinkeln, weil bei dir war es ja quasi, da hast du das PJ schon hinter dir und jetzt sind noch zwei Prüfungen, die du quasi ableisten musst und bei mir war es quasi nach dem 10. Semester. Aber Moment mal, du hast doch gerade selber gesagt, dass deine schriftlich die mündliche die, die Examensvorbereitung von der schriftlichen Klausurenphase recht flüssig in die Examensphase übergegangen ist.
Das hatte ich mir im Nachhinein auch gemerkt, dass das Bullshit sein muss.
Weil bei mir
Dass
war
ich
es so, bei mir
also,
war es so.
es war irgendwas, es war auf jeden Fall, sagen wir mal, es war die Prüfung des Lebens, das praktische Jahr. Ja, und im praktischen Jahr hatte ich, ging das ja, es war ja wie Vollzeit arbeiten, ne?
Ja.
Auch wenn man. Ja, und dann vom Arbeitslife sozusagen musste ich in die Prüfungsphase rein und
Weil bei mir war es nämlich tatsächlich so, ich weiß noch, wir hatten recht viele Klausuren. Wir hatten das Blockpraktikumssemester in Dresden, ein so eine Art Vor-PJ, wenn man will, weil dann keine klassische Vorlesung mehr bestand, sondern man ist quasi durchrotiert in einem wöchentlichen Praktikum durch verschiedene Instanzen der Medizin. Ein großes Rotationsblockpraktikum war zum Beispiel in Neurologie oder auch HNO und ich meine auch Derma. Ja, bei mir war es tatsächlich, dass es dann relativ fließend danach übergegangen ist. Und ich habe versucht, diese 100 Tage einzuhalten, aber das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil man dann doch mit den Klausuren irgendwie was an der Backe hatte. Und ja, ich habe halt auch mit Amboss gelernt. Ich muss aber sagen, ich fand damals, also es, man muss halt mit Amboss lernen können. Es ist halt, sind nackte Daten einfach. Also da ist halt nichts groß geschrieben und es ist halt wirklich komprimiertes Wissen und das ist halt auch echt viel mit vielen Dosierungen allen drum und dran und das kann man lesen, aber die Frage ist, was bleibt da hängen? Und ich muss sagen, ich habe nicht mit Ruhm mich bekleckert bei der schriftlichen Situation. Ich hatte irgendwas 4 plus oder so, war halt Hauptsache erstmal bestehen und ja, habe mich da irgendwie dann durchgequält. Ich habe viel Sport immer parallel gemacht zum Ausgleich. Ich weiß noch, ich habe da irgendwann mal so ein bisschen auch eine hängende Situation gehabt, weil ich einfach im Kreuz nicht richtig vorankam und einfach zu kompliziert gedacht habe, bis ich dann irgendwann mal ganz klassisch einfach, das war auch relativ knapp vor Ende, so 3 Wochen vorm Examen, einfach den Schädel geflutet habe. Ich habe einfach die Schnauze voll gehabt, bin losgezogen, habe mitten in der Klausurenphase einfach wirklich bis 6 Uhr morgens mir richtig die Rüstung gespalten, weggerömert, alles, was da zusammenhält. Und am nächsten Tag völlig blau im Ausnüchtern gekreuzt und auf siehe da 70-80% gekreuzt, wo ich vorher echt schlecht dann da war. Und ja, in der entscheidenden Prüfung, ich habe glaube ich irgendwas mit knapp 70%, Ende 60%, 70% geholt, aber Hauptsache durch.
Also hättest du mal gesoffen vor deiner
Prüfung. Ja, so dicke Eier hatte ich dann doch nicht, dass ich das hätte bringen wollen. Aber ich habe tatsächlich am letzten Tag...
Also daran sieht man ja, dass es auch so ein bisschen daran liegt, dass man sich selbst im Weg steht. Das ist ja auch nicht nur eine Wissensprüfung, das ist auch eine psychologische Prüfung.
Absolut, absolut. Also ich finde... aus irgendeinem Grund sogar das Zweite, was das angeht, krasser als das Physikum. Beim Physikum, da wollen die dich halt ficken. Also ist, man kann es genauso sagen, weil die wollen aussieben. Die wollen die Leute rauskriegen. Und da wollen sie es prinzipiell nicht. Die Fragen sind trotzdem zum Teil etwas undankbar gestellt. Und wenn du halt Fächer hast, mit denen du eh nicht so den Zugang hast, dann stehst du dir selber im Weg, weil du dir einfach manchmal das Leben kompliziert machst. Und ich habe tatsächlich am letzten Tag, also sind 3 Tage schriftlich, 320 Fragen, ich habe am letzten Tag tatsächlich Bier mit in die Prüfung genommen und als ich fertig war, klock, schön den Kronkorken ploppen lassen.
Ja, das ist, glaube ich, auch bei uns der Fall gewesen. Ich erinnere mich nur, dass wir so ein bisschen krumm angeguckt waren.
Ja, ich auch, definitiv. Vor den Kommilitonen sowie vor dem Personal, was da überwacht hat. Es kam nicht so gut an, wie ich dachte, dass es ankommen würde. Ich hatte scheinbar die ganzen Streber bei mir. Draußen, als man mit den anderen gesprochen hatte, haben sie dann alle ihre alkoholischen Getränke dabei gehabt. Aber es kam nicht so gut an, wie ich dachte, das noch im Prüfungsraum selber zu machen. ist jetzt auch ein paar Jährchen her.
Aber das Glück war trotzdem auf deiner Seite.
Ja, definitiv. Ja. Dann kommen wir doch ins praktische Jahr. Bex, was war denn dein Wahlfach?
HNO. Also,
ach, tatsächlich.
ja, tatsächlich war es HNO. Es ist ja immer so, das praktische Jahr teilt sich in ein internistisches, in ein chirurgisches und in ein Wahlfach-Tertial ein. Die umfassen jeweils Tertial 4 Monate halt. Und die Tertiale sollte man sich natürlich so aufteilen, dass man entsprechend weiß, in welche Richtung man geht. Also wenn ich sage, ich will was Chirurgisches machen, dann würde ich die chirurgischen Fächer hinten dran anlegen. Wieso? Jetzt geht es um die technische oder die strategische Wahl deiner PJ-Fächer. wenn du das PJ ist eigentlich mit eins der besten Bewerbungen, die du ablegen kannst, weil
Ja.
man kennt dich, du lernst die Abläufe in deinem Haus kennen und du kannst sozusagen gucken und sehen, was wie du und was du für Chancen hast, in einem Laden dann übernommen zu werden.
Absolut.
Und tatsächlich, wenn du jetzt am Anfang des PJs stehst, ja, und machst direkt am Anfang den Wahlfach, sagen wir, ich hätte am Anfang ein HNO gemacht, dann wäre es natürlich so gewesen, dass der Abstand zwischen ich mache mal ein PJ und gehe dann arbeiten, viel zu groß sind. Das sind dann ja 8 Monate dazwischen und in 8 Monaten kann in der Klinik viel passieren. Aber wenn du nur sozusagen kurz vor deinem mündlichen Examen stehst und das dann machst, dann hast du eher Chancen. Man muss aber
Ja.
immer wissen, dass bei den Bewerbungen ja, man weiß nie, was passiert. Also die Kliniken wechseln anderen Personal, mal ist voll, mal ist nicht voll. Wenn es voll ist, ist voll. Da kann man nichts machen. Und wenn es leer ist, dann hat man eher die Chancen reinzukommen. Aber ich würde das Fach, wo man reinkommen möchte, so ans Ende stellen.
Ich
Dann
genau, ich wollte da ganz kurz noch was auch noch mit ergänzen, weil man muss auch sich bedenken, man wird ja auch im Fach geprüft. Ich hatte zum Beispiel Derma als Wahlfach. Ich wusste, ich werde Hausarzt oder ich will Hausarzt werden und habe mir halt gedacht, okay, ich habe in meinen Formulaturen recht viel chirurgische Sachen gesehen, Unfallchirurgie und Orthopädie. Ich wusste schon, dass mir die Möglichkeit erteilt wird, auch in der Orthopädie als Allgemeinmediziner mal eintauchen zu können. Und deswegen habe ich Derma gewählt, damit ich so ein bisschen das abfangen kann als Hausarzt. Aber man sollte nicht vergessen, weil das habe ich getan, dass dieses Fach sehr tief geht, entgegen der normalen Meinung. Derma ist ein Fach, das man nicht unterschätzen sollte und das kann man auch dementsprechend tief prüfen. Deswegen, also was Bex vollkommen richtig angesprochen hatte, es ist eine der besten Möglichkeiten, sich zu präsentieren und auch von, wenn man in bestimmte Bereiche rein will, eine gute Performance abzulegen. Wenn man zum Beispiel an die Uni will oder sonst wohin, wo viele hinwollen, ist das PJ die beste Möglichkeit, schon mal so einen Fuß in die Tür reinzukriegen. Aber wenn man einfach nur sagt, ach, ich nehme das Fach, weil ich da noch ein bisschen was aufsaugen kann, hat man die Rechnung ohne den Schmerz des Lernens gemacht, was nachher folgt. Und ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie viele Varianten es der Psoriasis gibt. Ich weiß nur, es waren unbändig viele, die mich nicht interessiert haben. Das ist das Problem. Die Dame hat mich per se nicht wirklich interessiert. Ich fand es ganz cool, dass man didaktisch per Deduktion viel machen konnte durch eine Anamnese und durch die Art und Weise, wie sich die Hautveränderungen ergeben haben. Aber letztlich war immer die Biopsie das, was es gesichert hat. Und es war immer Methotrexat oder Cortison, was du gibst, gefühlt. Und es war aber vom Akademischen her ein unfassbar tiefgehendes Fach, weil es hat eigentlich in fast jede andere medizinische Richtung Kontakte. Es gibt kaum eine medizinische Lehre, die nicht dermatologische Ausläufer hat. Die HNO hat gemeinsame, also fangen wir mit dem Herpes an. Dann klar Allgemeinmedizin, da sehe ich auch jeden Tag die Haut, muss auch so ein bisschen Hautkrebs-Training machen, Neurologie, im weitesten Sinne die atopische Dermatitis, auch früher bekannt als Neurodermitis, Dermatologie, Wundheilungsstörungen, also und Keloide und sowas. Also es gibt tatsächlich, es ist unfassbar tief, dieses Fach. Und deswegen, wenn man das wählt, wenn man sonst gar nichts weiß, ist tatsächlich Anästhesie ein sehr beliebtes Fach, weil es dankbar zu lernen ist und auch das, was man da lernt, für jedes andere Fach auch gebrauchen kann. Aber Kaveh in der Wahl des Wahlfachs, man muss auch eine Prüfung drin ablegen und die kann auch das Lernen so ein bisschen erschweren.
ja, tatsächlich, ja, sollte man keins der Fächer unterschätzen, überschätzen. Man sollte, es ist natürlich so, dass jedes Fach für sich selber seine Tücken hat, aber ja, man sollte auch natürlich nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, das ist jetzt ein Easy-Fach,
Ja,
da
ich
komme
wollte
ich jetzt
sagen,
easy durch,
Anästhesie ist auch kein
ne?
Easy-Fach. Also ich wollte jetzt nicht
Ja.
keineswegs die Anästhesisten dissen.
Ja.
Wichtiges
Nee,
und intensives Fach, aber ja.
aber man weiß ja auch so von Erfahrung, es kommt ja auch so ein bisschen auf die Prüfer an oder was für
Ja.
Typen du da halt da sitzen hast. Und es gibt ja manchmal einfach Leute, die, ja, Prüfer, die natürlich auf bestimmte Sachen pochen oder sehr wichtig empfinden oder ja unverhältnismäßig sind. Manche sind sehr fair. Das weiß man leider im
Ist leider
Vornherein
sehr
nicht. Das ist so ein
heterogen,
bisschen
ja.
ja und das ist die Natur solcher ja mündlichen Prüfungen. Und es gibt eine Form einer mündlichen Prüfung, das ist jetzt was Neues und das gehört jetzt nicht unbedingt zum Medizinstudium, aber der europäische Facharzt, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Olli, das ist, glaube ich, ein Versuch, das Ganze nochmal ja, auf ein anderes Niveau zu heben. Ja, das läuft dann tatsächlich mit einer, und da sitzen die Prüfer mit einer Checkliste, ja, und wollen dann bestimmte Themen von dir hören und die checken dann einfach oder geben da dann Haken, wenn du das richtig ansprichst oder bestimmte ja, Aspekte davon benennst. Und machen das wirklich mit einem Punktesystem, ob du dann da ja bestehst oder und wie du bestehst. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine faire Form einer mündlichen Prüfung. Und ob wir da hinkommen, das weiß ich nicht,
Ja.
ne?
Aber
Weil
wir
natürlich
greifen
auch
hier
jetzt
schon so ein
der
bisschen vorweg für die mündliche Prüfung. Kommen wir nochmal zurück zum PJ. Kannst du dich an deinen ersten PJ-Tag erinnern?
und tatsächlich wäre auch die Frage, wo wir, ja, ich habe ja tatsächlich in Pirna, also in der Nähe von Dresden,
Ich kann mich
angefangen.
nämlich erinnern, dass ich dich angerufen habe und dich gefragt habe, wie dein erster Tag war.
Also, ja, das war, du musst ja mal bedenken, Pirna ist ja so eine AfD-Hochburg. Und ich bin da natürlich, bin da so morgens mit dem Bus dahin gefahren. Und ja, meine erste Formulatur dachte ich, okay, mache ich Innere, ja, aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, weil ich wusste für mich, ich werde eher kein internistisches Fach machen. Darum werde ich mir jetzt was erstmal in der Umgebung suchen, wo ich dann auch einfach PJ-Geld bekomme. Das gab es damals zu seiner Zeit nicht überall. Ne? Das hat sich ja zum Glück jetzt so ein bisschen noch geändert. Und das war, ja, ich muss sagen, ich saß im Bus und das Erste, was ich so gesehen habe, waren so Kiddies, die dann Heil Hitler gerufen haben und dann da Gruß gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich habe zwar in Dresden studiert, eine coole Stadt und so weiter, aber wenn ich dann sowas sehe, denke ich mir auch, okay, soll ich wieder umdrehen oder,
Ich
naja,
wollte
ich bin da
sagen,
nicht
und wieder zurück.
weitergekommen. Naja, wenn die sagen, geh nach Hause, Ausländer, dann versuche ich dem ja auch Folge zu leisten. Ich bin ja ein netter Kerl, so, ne? Aber natürlich bin ich ja weiter in die Klinik gegangen und zwar auch, ja, ganz interessant, zwar auch so eine kardiologische Abteilung oder so internistisch-kardiologische Schwerpunkt, den die Kollegen da hatten. Und ja, zwar wirklich erstmal interessant, das ganze Haus da kennenzulernen. Aber kannst du dich erinnern, was ich dir da erzählt
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mich
habe?
nämlich erinnern, weil ich weiß nämlich noch ziemlich genau, als ich dann dich angerufen hatte, dass du sagtest, ganz ehrlich, eigentlich ist es genauso wie eine Formulatur. Es ist, du hast gesagt, man ist genauso am ersten Tag steht man da, wie bestellt, nicht abgeholt und es ist genau wie eine Formulatur. Und ich komme deswegen drauf, weil ich kann mit dem Wissen, dass rückblickend genauso bestätigen. Ich weiß noch, ich habe im Herzzentrum in Dresden auf der Intensivstation mein erstes PJ gehabt. Und ich habe vorher ganz klar gemacht, dass ich unbedingt nur auf Intensiv will, weil die Normalstation dafür bekannt war, ein ganz schlechtes Klima zu haben. Da wurdest du als PJler wirklich nur als niedrigste Arbeitskraft genutzt. Und auf der Intensiv konntest du wirklich gut was lernen. Ich habe das auch wirklich gut hingekriegt, dass ich auch wirklich da bleiben konnte. Ich musste zwar wieder trotzdem für die Blutabnahme mit die Vigos rüber, aber nichtsdestotrotz war das schon mein Hauptarbeitsplatz quasi da. Und nichtsdestotrotz, ich weiß noch, ich bin mit recht breiter Brust dahin. Erster Tag PJ, bist du PJ-Student im praktischen Jahr. Und für mich war es halt auch deswegen so ein Ding, weil ich konnte mich erinnern, als meine Eltern dann damals erzählt hatten, als die in ihrem praktischen Jahr war. Und das hat sich dann immer schon so angehört. Boah, die hatten schon mega den Plan und waren schon echt gut drin und so weiter. Und ja, ich war dann da, hab zwar das zweite Staatsexamen gehabt, aber das erste, was ich machen durfte, war das Echo putzen. Das war dann so ein Punkt, wo man sehr schnell wieder geerdet wurde, und auf den Boden der Tatsachen geholt wurde, weil auch der Assistenzarzt, das war auch nicht böse gemeint, weil ich meine, ich habe dann auch nur gewitzelt, ja, dafür habe ich ein Examen geschrieben, um jetzt das Echo zu putzen. Da meinte er, ja, wenn du es nicht machst, muss ich es machen. Also einer muss es halt machen und wenn du es machst, kann ich die nächsten Patienten schon machen. Und das war einfach nochmal einfach so dieser Erkenntnisstand, dass in der Medizin ist man immer eigentlich, egal wie gut man sich hält, immer eigentlich eine Ebene unter dem, wo man sich findet. Und das wird auch immer wieder gezeigt. Und das ist auch gut so, dass es einem immer wieder gezeigt wird. Weil selbst wenn man nachher in der Praxis ist, gibt es immer wieder mal Momente, weil im Endeffekt über einem steht immer noch der Patient. Und so ist es halt auch letztlich. Und deswegen, das fand ich ganz gut im PJ, dass es da auch wieder nochmal diese Dämpfer gab, die sehr, sehr wichtig sind, dass man da nicht einfach abhebt.
Ja, das ist ein witziges Beispiel, was du da nennst. Tatsächlich muss man ja auch dran denken, auch in der ganzen politischen Diskussion aktuell mit der Pflege und so weiter. Wir sind abhängig, wir sind ein Team im Krankenhaus, ja, ne? Also absolut. Angefangen von den Leuten, die für die Sauberkeit und die Hygiene da sind, ne? Also wie das, wie du sagst, Putzen oder Putzkräfte bis hin zur zentralen Sterilisation, jo. Bis über die Pflege, die einem auf Station oder in einem OP hilft oder mit einem arbeitet, helfen wir ja falsch gesagt, sondern die arbeiten mit einem.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja zwei Berufe, die sich am Patienten treffen. Das darf man nie vergessen. Ein Arzt hat überhaupt keine Ahnung von der Pflege. Das darf man, also wenn man mal selbst versucht, pflegerische Tätigkeit zu übernehmen, merkt man erstmal, wie schnell das ein anderer Beruf ist und auch wie erstens körperlich anstrengend das ist. Also echt, du machst Riesenprops.
Wenn beim Bandscheibenvorfall, ja. Dann merkt man.
Ja.
Ja, also wenn jemand mal versucht hat, und deswegen gibt es ja auch das Pflegepraktikum, ein Studium, wenn man mal versucht hat, eine Omi vom Bett in den Stuhl zu verfrachten und dann nicht die richtigen Kniffe macht, dann läuft man schnell im krummen Rücken nach Hause. Also ja. Das ist echt eine Sache, die eine eigene Ausbildung natürlich bedarf. Ne?
Ja. Ja, und das finde ich, merkt man auch im PJ nochmal. Also im PJ finde ich war es so, also bei mir war halt auch Innere zuerst, dann Kardiointensiv und dann war Geriatrie noch für 2 Monate, also 2 Monate Cardio, 2 Monate Geri. Und machen wir es doch einmal durch, dann war als zweites Dermatologie in Friedrichstadt und als letztes hatte ich dann in Köln in Frechen Chirurgie gehabt. Und also generell als PJler, finde ich, ist man so ein Zwitterwesen. Man gehört nicht zur Pflege, man gehört nicht zu den Assistenzärzten. Im Zweifel kriegt man von beiden Aufgaben. Bei den Schwestern ist es so, theoretisch wäre man aber befugt, denen Aufgaben mit zu delegieren, was man aber als PJler bitte niemals machen sollte, weil die lassen einen bluten. Und das zum Teil auch zu Recht, wenn man da von denen oben herabkommt, weil man darf nicht vergessen, als PJler, du hast zwar ein paar Klausuren geschrieben und auch ein bisschen Wissen akademischer Natur, aber jede Schwester, die wirklich schon ihr Examen abgelegt hat nach 3 Jahren, ist klinisch deutlich fitter. Und wenn du dann ankommst mit 5, 26, vielleicht 27, gut, wenn du besonders jung bist, bist du vielleicht 23, 24 im PJ. Und da ist dann eine Schwester, die hat mit 16 angefangen und die ist gleich alt, dann hat die einfach 8, 9 Jahre Berufserfahrung. Und das merkt man anfangs. Also das muss man ganz klar sagen, ob PJler oder auch vor allem Assistenzarzt, erst recht für die Formulanten, tut euch immer gut mit den Schwestern und ihr könnt anfangs von denen echt viel lernen. Ich hatte da echt Riesenglück in allen meinen Etappen, dass ich mich echt gut mit denen gestellt habe, weil die es mir auch echt leicht gemacht haben. Ich deren Arbeit aber auch respektiert habe und die mir aber auch echt unter die Arme gegriffen haben. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
Und die sind auch das Geheimnis für gutes Essen auf Station. Wenn du nicht weißt, wo du dein Essen herbekommst, sei lieb zu den Schwestern, sie werden dich füttern.
Ja. Wenn du gut zu den Schwestern bist, dann hast du echt ein good life. Also das muss ich schon sagen. Hier geht nochmal Grüße an die Station 13 in Krankenhaus Porz raus, wo ich eigentlich die meiste Zeit war und auch an die Station in der Mediapark-Klinik, wo ich sein durfte. Die haben mich immer sehr gut, was das anging, behandelt. Und aber auch natürlich die anderen Stationen in Ports, die 3, also die 4, die 7, die 12.
Also
und die 9.
Behandelt oder misshandelt?
Nee, behandelt. Also ich hatte da Glück. Ich hatte da sehr, 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 sehr gutes Kollegium seitens der Pflege gehabt. Doch, das muss ich sagen. Auch der Assistenten, aber auch der Pflege, das muss man mal mit erwähnen. Ja, und PJ, also ich meine, ich habe jetzt ja schon erzählt, ich bin ein bisschen rumgekommen. Wo warst du? Wo hast du deine Tertiale gemacht, Bex?
Ja, tatsächlich noch in Kiel und Bonn. Und in Kiel habe ich mein chirurgisches Tertial gemacht und in NRW habe ich dann mein HNO-Tertial gemacht. Und das war letztendlich das interessanteste Tertial war tatsächlich auch für mich in Kiel, weil ich dummerweise, und ich weiß nicht, was mich da geritten hatte, zu seiner Zeit erst, ja, sagen wir mal, eine Woche vorher nach einer Wohnung geguckt habe, obwohl ich halt schon gut ein halbes Jahr vorher wusste, dass ich nach Kiel gehe. Lief das so ab, dass ich tatsächlich von in der Zeit drei WGs gewohnt habe. Und eigentlich die meiste Zeit umgezogen bin, statt mein Pirat wahrgenommen habe, aber es war auf jeden Fall trotzdem.
Hattest du nicht sogar ein Surfbrett gekauft?
Nee, ich hatte mir einen Surfanzug geholt.
Achso, Surfanzug, hast du den eigentlich mal genutzt?
Ja, genau, das ist auch mein Running Gag, ne? Ich wollte auch total krass surfen gehen und das Einzige, was ich gemacht habe, trinken, feiern, aber auf keinen Fall ins Meer gegangen. Ne?
Also ich hatte gerade Lust, das zu nutzen.
Also man merkt, Olli hat auf jeden Fall jetzt die Knöpfe auf unserem auf unserem Mischpult gefunden. aber die unterstreichen natürlich das, was mein Feeling dazu. Aber es war auf jeden Fall trotzdem eine coole Zeit und auch eine Stadt, von der ich nichts wusste. Ich muss auch im Nachhinein sagen, so eine Auslandstertiär wäre auch ganz cool gewesen.
Oh ja, hätte ich auch echt gern gemacht. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob ich das in New York machen kann. Das Problem ist halt nur, in Amerika haben die sowas nicht wie ein praktisches Jahr. Beziehungsweise, das ist halt mit der Versicherung echt schwierig. Die haben halt von vornherein das viel klinischer. Da kennst du dich ja noch ein bisschen besser aus. Aber ich habe da halt immer mal geguckt, wie es ist. Und das wäre halt schweineteuer gewesen. Also ich hätte dafür zahlen müssen, dass ich hinkommen darf. Allein an Versicherung. Und im Endeffekt hätte ich dann da nichts gemacht. Und auch die Anerkennung ist immer ein bisschen schwierig, weil das Prüfungsamt hier ja auch weiß, dass man da nicht wirklich was macht. Diejenigen, die es gemacht haben, haben es eigentlich alle mega gefeiert.
Ja, und es ist natürlich auch, du lernst ein anderes System kennen, du weißt, wie die Leute damit umgehen. Und in der Bewerbung ist es tatsächlich eher ein Pluspunkt, wenn du sowas angibst. Ne? Also ja. Nicht, weil du damit sagst, ich bin reisewütig, sondern dass du auch mal so über den Horizont hinaus schaust. Ne? Das wird jetzt kein entscheidender Faktor sein, aber es ist doch eher ein Pluspunkt so in der ganzen Waage.
Da fallen von mir direkt zwei Leute an, die wir mal irgendwann mal für einen Podcast mit einladen müssen. Den Simon zum Beispiel oder vielleicht auch Johanna, die Auslandstestale gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Oder ich meine, es gibt ja auch einige, die in Bali Auslandstestale gemacht haben. Und da weiß natürlich jeder, dass es eher so ein Party-Surf-Urlaub war.
Also, oder vielleicht auch nicht, wir tun denen gerade Unrecht, aber die Erzählungen gehen dann doch in die Richtung.
Ja, ach, das wird 100 Pro sein. ohne mal vorweggreifen zu wollen. Aber ich glaube, sowas ist dann auch eine coole Wahl.
Ja.
Sowas
es wird noch hart genug, also das darf man halt auch nicht vergessen. Meine Verlobte arbeitet ja in der Wirtschaft und ich kann mich erinnern, wir haben uns halt kennengelernt, als ich gerade ins Pjot gekommen bin und sie war Mitte bis Ende ihres Bachelors und sie hat Praktikum gemacht für 2 Monate bei KPMG und das ist jetzt ein paar Jährchen her und die hat damals 2000 Euro Gehalt bekommen. War noch nicht mal irgendwie. Also, sie hat dieses Studium damals erst 2 Jahre gemacht. Ich habe zum Zeitpunkt 5,5 Jahre hinter mir und kriege 400 Euro. Und das ist halt so ein Punkt, wo man halt auch nochmal sagen muss, in der Medizin, man wird schon viel bis zum Weg zum Arzt ausgebeutet. Es fängt an, wobei ich auch alle Zwischenschritte zwar trotzdem verteidige, also auch Pflegepraktikum, extremst wichtig, dass du ganz früh mitbekommst, was die Pflege für eine Arbeit hat, wie anstrengend das ist und auch die andere Seite mal kennenlernst. Pflegepraktikum, wichtig, keine Frage. Formulatur, gut, da stehst du halt oftmals auch nur rum, gibt aber auch Situationen, wo du ein bisschen mit eingebunden wirst. Und praktisches Jahr, da kriegt man mittlerweile auch Geld, aber man arbeitet auch wirklich in einer anstrengenden Zeit. Und wenn man Glück hat, hat man Assistenzärzte, die einen auch früher gehen lassen und halt auch selber noch wissen, wie es im PJ war und dass man halt auch nachher noch lernen muss und was auf einen zukommt, das ist das Krassere, was jeder Assistenzarzt weiß, wenn man dann den PJler früher nach Hause schickt, wenn dann nachher die Fist des Assistenzarztes auf einen selber auch zukommt. Aber deswegen sei einem auch das Reisetertial gegönnt, weil man bekommt, bis man Arzt ist, eigentlich fast gar nichts für die Leistung, die man da erbringt. Man hat aber auch wenig Kompetenzen, muss man fairerweise sagen. Die fangen ja erst ab der Assistenzarztzeit an, ausgebildet zu werden.
Ja, man muss auch mal dabei bedenken, wir sind jetzt hier kein Wirtschaftszweig, wenn man das mal überhaupt als Wirtschaftszweig bezeichnen könnte, der ja im Vergleich zu KPMG groß Geldvolumen produziert, wir kosten eher. Ja. Ja, und das ist jetzt auch vielleicht eine etwas politische Frage, wie das vergütet wird, aber da gab es ja gerade zu diesem Thema dann ja auch jetzt Bestrebungen, das mal ein bisschen fairer zu gestalten, weil wie du sagst, ne, du hast da, wenn du über 400 Euro bekommen oder gar nichts, und der Marburger Bund hatte sich da jetzt erstmal schon eingesetzt, dass zumindest unser eins.
Ja, vor allem, bei dir war es ja noch krasser. Du musstest das ja noch zurückgeben gegen BAföG. Also das finde ich halt krass. Also ich meine, ich habe es ja wenigstens behalten dürfen. Du musstest die Scheiße, das bisschen Geld, was du kriegst, musstest du auch noch abgeben. Also mich hat's halt abgefuckt, weil ich konnte nicht mehr jobben. Ich habe vorher Erste Hilfe unterrichtet für Fahrschulen und für BGs. Habe da die Erste Hilfe ausgebildet. Das war ein ganz lukrativer Job, war auf Selbstständigkeitsbasis. Da hatte ich aber im PJ keine Zeit mehr zu. Beziehungsweise, wenn man ein Studentenleben gewohnt ist und PJ ist halt schon dann normale Arbeitszeiten, ist jetzt noch nicht ganz so krass wie eine Assistenzarztzeit, aber da musst du auch erstmal reinwachsen, wenn du es halt vorher nicht gewohnt warst. Und da waren halt die Wochenenden schon wichtig einem zur Regeneration. Da wolltest du halt nicht noch parallel arbeiten und deswegen habe ich es dann auch sein lassen. Gibt aber arme Schweine, die waren darauf angewiesen, weil man hat dann auf einmal das, was man da zusätzlich verdient hätte, abgeben müssen.
Natürlich sage ich, das war eine witzige Situation. Aber man muss auch sagen, die Zeit zwischen Studium und Arbeiten, das ist für die Leute, die jetzt irgendwie BAföG verdienen und dann jetzt einfach keine Unterstützung haben, da rate ich nur ganz, ganz schnell, also während des PJs schon sich zu bewerben. Ne? Und da kommt ja auch dieser Punkt zu tragen, den ich ja schon erwähnt hatte, am besten bereits während des letzten Tertials, das ist im Idealfall auch Stelle sein soll, wo man arbeiten möchte. Jo. Und da vor Ort schon die Stelle klar machen und ansonsten widespreaden. Und was das Gute ist, die Bewerbungskosten heutzutage sind ja auch nicht mehr teuer. Das Einzige, was dazu kommt, ist das Bewerbungsbild und alles andere kann man schön über ein Word beziehungsweise ein PDF-Dokument erstellen und dann per E-Mail zuschicken. Zum Glück läuft das jetzt alles auch über die Bahn. Ja, also man braucht nicht mehr, das ist jetzt nicht unschick oder sowas, das läuft jetzt tatsächlich gehäuft elektronisch und das kann man auch so handhaben in der Region, wo man arbeiten möchte, tatsächlich dann einfach einen Schrottschuss abgeben und gucken, was dann wiederkommt.
Ja, also das definitiv. Vom praktischen Jahr muss ich sagen, was ich mitgenommen habe vor allen Dingen, ist, dass man echt die Möglichkeit hat, und das ist das Gute, deswegen gebe ich euch auch den Tipp, geht in unterschiedliche Häuser, macht nicht alles im gleichen Haus, weil wenn es, je nachdem wie es läuft, bleibt ja eventuell die gesamte Assistenzarztzeit nachher woanders. Ich bin jetzt ein bisschen durchrotiert, aber es ist gerade im praktischen Jahr, habt ihr die Möglichkeit, auch wirklich andere Abläufe zu lernen, weil ihr werdet sehen, die Medizin, so schön es auch wäre, ist nicht immer rein standardisiert. Jedes Haus hat, gerade zum Beispiel was Antibiotikagaben angeht, bei bestimmten Indikationen nochmal eigene Leitlinien. Also es gibt offizielle Leitlinien, aber da sind auch bestimmte Medikamente unterschiedlich ausgelegt. Und auch regional unterschiedlich. Also bestes Beispiel ist Makoma und Falintromp. Ist exakt das gleiche. Nur der Name ist anders. Und wenn du halt nicht checkst, dass es das ist, hast du, also ist so ein typisches Ost-West-Ding. Aber das ist halt genau das, das Ding, genauso wie mit den Einheiten. In Ostdeutschland nutzt man schon die neuen internationalen Einheiten, in Westdeutschland, in Altdeutschland nutzt man noch alte Einheiten. Also auch das sind so Sachen, wo man aufpassen muss, zum Beispiel gerade was den HB-Wert oder den Zuckerwert angeht. Da kann das zum Teil zu falschen Verständnissen kommen.
Ja, das sind halt so Einzelheiten, die bekommt man im Studium vielleicht mal so mit, aber Trivialnamen, wie du sagst, ne, für die ganzen Pharmakotherapeutika, die lernt man dann einfach bei der Arbeit. Ne? Aber das heißt ja jetzt nicht, dass man da rumlaufen muss und kurz vor Arbeitsbeginn alle auswendig lernen.
Nein. Aber das ist das Praktische, wenn man so ein bisschen gereist ist im PJ, dass du da so ein bisschen was mitbekommen hast.
Ja, und jetzt so eine, auch wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten, das läuft jetzt, ein Bewerbungsgespräch läuft nicht wie so eine mündliche Prüfung ab oder so. Also du musst ja jetzt nicht irgendwie anfangen, fachlich zu brillieren oder sonstiges zu machen. Aber es geht schon darum, dass du einfach jetzt dann zeigst, was du möchtest, also dass du motiviert bist. Und das ist so, glaube ich, das Wichtigste erstmal einem Chef, dass du motiviert bist und auch wenn die Chefs vom alten Schlag freuen sich dann natürlich darüber, wenn du ungebunden bist und nicht gerade dabei mit einem schwangeren Bauch kommst.
Ja, ich habe so das tatsächlich genauso gehabt, dass ich, als ich mich beworben habe, bin ich schwanger aufgetreten. Nein, Quatsch. Ich hatte das ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hatte gedacht, ich müsste jetzt gleich fachliche Fragen oder so noch beantworten. Hatte das, weil ich da so auch schon so langsam im Vorbereitungsmodus war und dann versucht halt irgendwie fachlich immer was rauszuhauen und habe dann, als ich dann bei der Hospitation dabei war, einfach eine Vigo gelegt. Die haben da irgendwie eine gehabt, der dann irgendwie schlechte Wehen hatte und wo die dann sagten, boah, es hat bis jetzt irgendwie keiner geschafft, dann meinte ich, darf ich probieren? Ich bin da ganz geschickt drin. Ja, musst du nicht, du bist hospitantiert, also musst, weiß nicht, ob du versichert bist. Habe ich schon nicht mehr gehört, war dran, habe die Vigo gelegt und die war drin. Und ich dachte halt, okay, hoffentlich bleibt das halt hängen, weil ich hatte halt mich beworben und ich hatte zwei Chefs. Mein Hauptchef, der, mit dem kam ich sofort klar, super, super Typ. Und mein zweiter Chef, der ist halt vom alten Schlag. Und dem waren halt auch Schulnoten und so sehr wichtig. Und wie gesagt, mein Abi ist jetzt halt nicht so gut gewesen, wie wir ja schon erörtert hatten. Und das hatte ihm halt nicht so gepasst. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich muss irgendwie anders überzeugen und habe halt dadurch gedacht, hoffentlich macht das wenigstens die Runde zu ihm, dass ich in der Hospitation mir nicht so schade war, direkt eine Vigo zu legen bei einem Patienten, der maximal schlechte Wehen hatte und es dann auch geschafft habe beim ersten Anlauf. Naja, letztlich habe ich die Stelle ja bekommen. Aber ja, das ist halt, das praktische Jahr ist...
Das muss man auch bedenken, ne? Es ist so häufig noch diese alte weiße Männer-Ding, ne? Die dann man tatsächlich jetzt Leute haben, die noch nicht ganz ohne gemein sein zu wollen, aber die noch nicht im neuen Jahrtausend angekommen sind. Und da ist es natürlich dann schwierig, gegen diese klassischen Rollenbilder und klassische Verständnis von Arbeiten entgegenzuarbeiten. Aber ich glaube, wenn man authentisch, kommunikativ und motiviert rüberkommt, dann hat man eigentlich schon das Wichtigste erledigt. Und ich glaube, du bist ja auch so ein Typ, du bist ja nicht umsonst im Podcast als kommunikativer Mensch, der sich dann natürlich auch durch andere Qualitäten auszeichnen konnte als durch Papier. Ne? Ja. Und das hast du ja dann auch auch dort unter Beweis gestellt, ne, so wie ich das gehört hatte.
Genau. Ja, und auch im Nachgang, als ich dann da gearbeitet habe, hatte ich jetzt auch das Gefühl, dass dann er auch jetzt nicht ganz unzufrieden mit dem war, was ich da geleistet habe. Und er hat halt andere Anforderungen, was ja auch vollkommen okay ist. Aber ja, es ist tatsächlich, je nachdem, wo man sich bewirbt, ist es halt auch schwierig, dann auch nachher den Platz zu bekommen. Selbst für die Formel, selbst fürs PJ, muss man sagen. Und ja, wenn man jetzt nochmal so subsumieren will, praktisches Jahr. Also es ist eine Zeit, wo man nicht mehr ganz Student ist, aber auch noch lange kein Arzt. Es ist eine Zeit, wo man schon so ins Arbeitsleben reinkommt, vorfühlt. Also an jeden Pjotler, der denkt, dass er da schon harte Zeiten hat, wartet auf eure Assistenzarztzeit. Das ist leider nochmal ein anderes Niveau, aber es ist wenigstens besser vergütet. Und es ist schon eine Zeit, wo man, finde ich, das erste Mal so richtig in der Medizin am Stück in die Medizin eintaucht. Weil man vorher rein in der Theorie sich befunden hat. Man hat zwar die Formulaturen, man hat zwar das Pflegepraktikum, aber man muss halt schon sagen, das praktische Jahr ist der erste richtige Berührungspunkt, wo man so vorfühlen kann, ob man damit klarkommt. Oder was sagst du?
Ja, naja, auf jeden Fall. Das praktische Jahr ist ja nochmal der, es gibt ja auch diese typische Hierarchie. Es ist ja, ein Krankenhaus ist ja hierarchisch, nahezu ja preußisch, ja, konstruiert oder ja strukturiert. Man hat den Formulanten, ja, der ist sozusagen das Kleinste, aber es hat diese Person hat auch am wenigsten Verantwortung. Er darf Fehler machen, er ist dazu da, Fehler zu machen. Der PJler sollte es schon wissen, darf aber auch Fehler machen. Ja, und der Assistenzarzt kann mal was nicht wissen, aber sollte es trotzdem können.
Und sollte die Fehler halt vermeiden. Er sollte, bevor er den Fehler macht, sollte er Rücksprache mit dem Oberarzt halten.
Genau. Ja, der Facharzt sollte es können, sollte die Verantwortung tragen und immer noch fragen können. Der Oberarzt muss
alles klar, gefühlt, ausbaden.
Alles ausbaden und können. Und der Chefarzt hat immer recht.
Genau. Genau so ist es.
Und dann gibt es halt Evidence-Based Medicine, also die
studienbasierte Medizin.
Studienbasierte Medizin, also auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Medizin. Und es gibt die Eminence-Based Medicine, also die, die nach der Hierarchie der Ärzte geht. Also heißt, der Oberste hat ja natürlich auch immer recht. Das bedeutet auch wiederum, dass seine Medizin die richtige Medizin ist. Und nein, ich würde jetzt, ich sage es ja nur aus Spaß, aber manchmal
ein Quäntchen Wahrheit ist dran.
Doch, ja, und tatsächlich ertappt man schon auch die Großen dabei, sich manchmal in ihrer Selbstherrlichkeit doch zu verstricken.
Und Kopf und Kragen zu reden, ja.
Deswegen ist es manchmal witzig anzuschauen, aber tatsächlich, man sollte es dann besser wissen, gerade wenn man die Verantwortung für Leib und eben. Menschen übernimmt. Und
ein guter Chef freut sich darüber, wenn die Mitarbeiter das Schwert mit ihm kreuzen können. Das weiß ich noch auch aus dem PJ, wo das genau der Chef sagte. Er meinte, er freut sich sogar immer, wenn die Assistenten mit ihm das Schwert kreuzen, weil einfach dann sieht er auch, dass sie auch nachdenken und dass er da nicht immer Fehler ausbaden muss. Und wir haben jetzt auch schon wieder eine gewisse Zeit erreicht. Ich würde sagen, so als kleiner Teaser, einer der nächsten Inhalte wird sein mündliche Prüfungen und wie ist die gegliedert? Wie ist das die letzte Prüfung, bevor man Arzt ist, wo man sagt, du gehst als Student rein und als Arzt wieder raus? Und wie kann es vielleicht noch laufen? Wir haben vielleicht davor schon eine Gastrednerin bei uns mit dabei. Das ist eine Kollegin von mir aus meiner chirurgischen Zeit, eine zu dem Zeitpunkt damals OP-Schwester gewesen, die jetzt über die Landarztquote doch Medizin studieren kann. Und die wird so ein bisschen aus ihrer Sicht mal berichten, wie ihr Weg dahin war. Eigentlich auch mal ganz spannend, weil das hatten wir ja auch mal gesagt, dass wir auch andere nochmal dazu holen wollen und generell den gesamten Zweig der Medizin beleuchten wollen. Wie kommt man da rein? Vielleicht, bei wem hat es nicht geklappt, hat stattdessen was gefunden. Also das sind alles Sachen, die da auch noch kommen. Und wie gesagt, wir überlegen immer noch, welche Plattform wir noch wählen können, dass ihr uns auch mal Rückmeldung geben könnt, was ihr vielleicht hören wollt.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns ein paar Sternchen da. Wir freuen uns darüber. Am besten die volle Anzahl.
Ja, das wäre nett.
Und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal dazu. Das wird bestimmt ganz spannend. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Dann, ja, würde ich sagen, wir haben jetzt erstmal so 10, 14 Tage Pause, weil du ja auf einem anderen Kontinent bist. Aber dann, ihr werdet sehen, wahrscheinlich so 2 Wochen Pi mal Daumen. Dann euch einen schönen Tag, Abend, was für eine Uhrzeit ihr habt, wenn ihr es hört, immer noch.
Alles klar, bis dann.
Ciao.
Ciao.